Bildungsfenster. Wissenssnack für Studierende.
Hallo, schön, dass ihr uns zuhört. Ich bin Katrin Berchner und wir sprechen heute über das Thema Resilienz. Dazu habe ich Verena Koch eingeladen. Sie ist Psychologin, Autorin und Achtsamkeitstrainerin. Hallo Frau Koch, ich hoffe, ich habe nichts vergessen bei der Aufzählung.
Ja, schönen guten Morgen. Ich bin mittlerweile in der Ausbildung zur Psychotherapeutin im Vertiefungsgebiet Tiefenpsychologie. Das nimmt den Hauptteil meiner Arbeit momentan ein. Und dann bin ich nebenberuflich im Mindful Lab tätig. Uns gibt es seit 2021 und wir vermitteln an Universitäten deutschlandweit Achtsamkeit und Entspannungstechniken. Weil wir tatsächlich immer wieder merken, dass Studierende sein gar nicht so easy ist heutzutage.
Ja, wir wollen heute 4 Tipps geben, was ihr tun könnt, um eure Resilienz speziell in Prüfungsphasen zu stärken. Ja, gerade in stressigen Phasen geht es ja oft richtig rund und die Nerven liegen blank. Doch bevor wir starten, würde ich ganz gern einmal über den Begriff Resilienz sprechen. Seit einigen Jahren kommt es mir so vor, als ob das so eine Superfähigkeit ist. Frau Koch, ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig wahrnehme. Resilienz wird ja ganz häufig als Widerstandskraft oder Anpassungsfähigkeit beschrieben. Oder was würden Sie für eine Übersetzung dort liefern?
Ja, ich nehme das auch so wahr, dass Resilienz als Modewort so ein bisschen einen Hype erlebt. Das stimmt, gibt es ja mit ganz vielen psychologischen Begriffen oder Definitionen. Mhm. Ursprünglich ist das natürlich ein psychologischer Begriff, der die Anpassungsfähigkeit an verschiedene stressige Auslöser oder Situationen, Erlebnisse beschreibt und hat auch in der Psychologie, in der Psychotherapie immer noch seinen Platz. So wie der Begriff im Alltag beworben wird, sehe ich als Psychologin, auch als angehende Psychotherapeutin, ist das ein bisschen schwierig, weil es da ja oft um die Stressbewältigung geht, so um präventive Vorhaben und der Begriff eher aus dem Bereich der Traumabehandlung oder der Traumareaktion kommt und das mit dem, wie man es heute, wenn man es im Internet findet, Resilienzkurs, hier stärkt man deine Resilienz, ja nicht viel zu tun hat.
Okay, können wir es ein bisschen korrigieren, aber ich glaube, finden tut man es sehr gut darunter, deswegen habe ich es so gelassen. Also wie würden Sie unsere Tipps besser umfassen?
Also ich rede immer gern von Stressbewältigung oder Stressbewältigungstechniken, Fähigkeiten, die kann man sehr wohl stärken. Das finde ich so ein bisschen klarer begrenzt, klarer definiert, weil Stress ist es ja auf jeden Fall, was wir alle erleben.
Ja, dann kommen wir zu den Tipps, wie wir besser mit Stress umgehen können, beziehungsweise die Resilienz stärken, wie wir es gesagt haben, auch wenn es nicht ganz korrekt ist.
Tipp 1. Vorbereitung und Planung.
Ja, dass es den Stress reduzieren kann, wenn ich auf meine Prüfung gut vorbereitet bin, das ist nachvollziehbar. Doch wie mache ich das, wenn vor mir mehrere große Prüfungen liegen und ich den Wald vor Bäumen nicht mehr sehe? Wie kann ich dann vielleicht vorgehen, Frau Koch?
Genau, da geht es um Zeitmanagement oder um Prioritäten setzen. Das ist ganz wichtig in der Prüfungsvorbereitung, so ein Skill oder eine Fähigkeit, die man im Studium eigentlich immer braucht. Ich empfehle da einen Lernplan tatsächlich. Man kann mit verschiedenen Techniken sich einen Lernplan erstellen, zum Beispiel mit einer SMART-Methode, der Eisenhower-Technik oder auch der Alpentechnik. Oder wenn man das nicht so theoretisch machen möchte, nicht so kleinschrittig, dann rate ich einfach dazu, sich konkrete Zeiten rauszuschneiden in der Woche, in der man lernt und andere Zeiten, in denen man eben nicht lernt. Mhm. Und dadurch halt Prioritäten zu setzen, was man in diesen konkreten Zeiten macht und dann aber auch wieder ein Gleichgewicht hat für anderes. Dass sozusagen dieser Wald vor lauter Bäumen, dass der dann so ein bisschen nochmal auch Licht durchlässt sozusagen. Ich kenne das selbst aus meinem Studium, dass das sehr stressig ist und dass man da einfach nur noch lernen sieht. Und deshalb ist es so wichtig, das einzugrenzen oder einen Plan zu haben, um es eben wieder fassbar zu machen oder kontrollierbar.
Mhm. Ja, Sie haben so ein paar Stichworte gesagt. Eisenhower-Methode, viel glaube ich, ne? Was viel noch?
SMART-Methode ist SMART? SMART-Methode, genau. Die Alpen-Methode. Mhm. Kann man alle benutzen. Da geht es immer um die Begrenzung von Zielen sozusagen, dass man das fassbar macht, messbar macht, sich das einteilt und nicht so ein, ich lerne jetzt für die Prüfung, so was Allgemeines hat, sondern ich lerne diese Woche Lektion 1 bis 3. Das mache ich montags, mittwochs und freitags morgens. Und danach belohne ich mich mit einem Kaffee-Date mit meiner Freundin oder sowas. Ne? Also es geht immer darum, das fassbarer zu machen.
Tipp 2. Entspannungstechniken. Ja, das klingt für mich ein bisschen widersprüchlich. Ich habe Stress, aber ich soll mich entspannen. Wie soll das zusammenkommen?
Ja, da muss ich einen ganz kurzen Schlenker in die Biologie machen. Wenn wir Stress haben, ist der sogenannte Sympathikus aktiviert. Das ist der Teil vom autonomen Nervensystem, der dafür verantwortlich ist, ne, Stress in uns auszulösen. Das ist erstmal was total Gutes. Ne? Ich werde handlungsfähig, Cortisol steigt, das Stresshormon. Mhm. Wenn es zu lange anhält und nicht mehr richtig absteigt, was ja häufig das Problem ist in Lernphasen, ne? Dass man einfach dauerhaft gestresst ist und das immer stärker wird. Es gibt einen Gegenspieler im autonomen Nervensystem, das ist der Parasympathikus. Der ist für Entspannung zuständig und den können wir gezielt ansteuern. Und das machen wir über die Atmung, über Atemtechniken, Entspannungstechniken. Da gibt es ganz viele verschiedene. Ich bin jetzt im Bereich Achtsamkeit unterwegs und kann da zum Beispiel die 4-2-6-2-Übung empfehlen. Das ist eine tiefe Bauchatmungsübung, die gezielt den Parasympathikus ansteuert und gerade in so akuten Situationen, ne, in denen ich vor der mündlichen Prüfung vorm Raum sitze oder in der ich so eine kleine, ja, ich will jetzt nicht sagen, einen Panikschub habe oder sowas, wenn ich da zu Hause sitze und denke, ich schaffe das alles nicht, in wenigen Minuten tatsächlich den Parasympathikus so ansteuern kann, dass das Stresshormon Cortisol runtergeht und ich mich möglichst schnell runterregulieren kann. Es gibt ganz viele andere Entspannungstechniken. Das ist die, wir arbeiten beim Mindful Lab mit Studierenden seit vielen Jahren zusammen, wo wir die beste Resonanz bekommen, weshalb ich die jetzt für diesen Podcast ausgesucht habe. Ansonsten kann ich empfehlen, auch auf unserem YouTube-Channel The Mindful Lab mal vorbeizuschauen. Mhm. Da gibt's ganz viele Entspannungstechniken, Atemtechniken.
Ja, aber dann werden wir nochmal in den Shownotes auf jeden Fall den Link zu dem YouTube-Channel setzen, dass man sich selber da nochmal informieren kann, wenn man das möchte.
Tipp 3.
Die Pausengestaltung. Pausen sind wichtig. Sollte ich sie wirklich vorher planen oder wie gehe ich da am besten vor?
Ich würde sagen, wenn man dazu neigt, wenn man jemand ist, der, das kennt man ja irgendwann, wie man so Lerntyp ist, sich da Pausen nicht zu gönnen, würde ich die auf jeden Fall vorher einplanen. Ja, tatsächlich auch am besten mit anderen Leuten, das macht es verbindlicher. Der Punkt ist aber, dass wir häufig dem Irrglauben unterliegen, dass viel hilft viel, gerade beim Lernen. Und wir dann stundenlang in der Uni-Bib sitzen und die Hälfte der Zeit aber eigentlich gar nicht richtig lernen können. Das weiß man auch heute, dass wir nicht 8-10 Stunden irgendwo vor einem Buch sitzen können und uns irgendwas ins Gehirn einprügeln können, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Und da tatsächlich hilft, für einen Ausgleich zu sorgen, ne? In Form von Sport, in Form vom Rausgehen. Weil das am Ende vermutlich produktiver macht im nächsten Lernblock, als wenn man dann den Sport nicht macht, nicht rausgeht und lieber vom Buch hängen bleibt. Ne? Weil das Gehirn, das braucht Sauerstoff, das braucht was anderes, um wieder kreativ zu werden, nicht 10 Stunden von demselben Brei zu sitzen, der sowieso schwer zugänglich ist in allermeisten Fällen. Man kann auch, wenn man jetzt mit einem Lernplan arbeitet, mit Puffertagen arbeiten. Es gibt dann auch so mikroplanerische Sachen wie die Pomodoro-Technik, dass man 25 Minuten lernt, 5 Minuten Pause macht und so weiter. Kann man auch alles machen. Ich finde nur wichtig, tatsächlich für einen Ausgleich zu sorgen, weil das auch aus meiner eigenen Erfahrung im Studium viel mehr geholfen hat, auch mal einen halben Tag nichts zu machen, nichts zu lernen und dann wieder mit frischer Energie reinzugehen und tatsächlich auch produktiver zu werden.
Tipp 4. Glaubenssätze in Erlaubenssätze wandeln. Das finde ich total spannend, weil ich kenne tatsächlich nur die Glaubenssätze. Wie wandelt man die denn in Erlaubenssätze?
Ja, es ist gar nicht so einfach. Ich würde es auch nicht als Tipp bezeichnen, aber ich würde schon jeden Hörer, jede Hörerin einladen, sich vielleicht auch selbst oder auch mit Hilfe von jemand anders mal zu fragen, warum mache ich mir eigentlich so großen Stress oder warum gerate ich immer wieder in so stressige Situationen? Ne, muss ich perfekt sein? Muss ich die und die Note erreichen? Muss ich die und die Leistung erbringen, um Anerkennung zu erhalten, um vor mir selbst gut dazustehen. Ne, was passiert da eigentlich? Was liegt unter dem Stress? Ja, also das interessiert mich als Psychologin, als Psychotherapeutin. Das muss ja irgendwo herkommen. Ne? Wenn man sich jetzt im Studium umschaut, sind sicherlich viele Menschen gestresst und trotzdem gibt es da kleine Unterschiede. Ne? Manche sind vielleicht, legen ihre Priorität dann doch woanders hin, auf Soziale, oder sind da nicht drauf erpicht, ein 1,0 zu schreiben, vielleicht in der nächsten Prüfung. Und da zu schauen, kann ich die Perspektive weiten. Ne? Das wäre der nächste Schritt. Also auch wenn ich jetzt keine 1, davor stehen habe, bin ich ein guter Mensch oder bin ich eine gute Studentin oder schaffe ich das Studium? Also das sind dann eher so Richtung Erlaubersätze. Das ist dann die Kür im Endeffekt. Ne? Das ist gar nicht so einfach, Glaubenssätze zu erkennen. Liegen oft verborgen, die hat man nicht so klar. Und trotzdem ist häufig halt ein starkes Leistungsmotiv, ne, auch Stress verursachen und ein starker Drang, perfekt zu sein oder gut zu sein, toll zu sein.
Zusammenfassung.
Okay, dann fasse ich jetzt nochmal die 4 Tipps zusammen, wie ihr eure Resilienz stärken könnt, beziehungsweise weniger gestresst durch den Alltag geht. Tipp 1, bereitet euch vor und nutzt, wenn ihr wollt, auch Zeitmanagement-Tools, um noch besser euren Tag zu gestalten und auch die Prüfungsphase. Tipp 2, Entspannungstechniken. Wie wir gehört haben, geht da sehr viel über den Atem, um euer Nervensystem zu beruhigen. Tipp 3, denkt auch an Pausengestaltung in Form von Puffertagen oder Pausen zwischendurch. Sport und auch Erholung ist sehr wichtig, um effizient zu lernen. Tipp 4, wandelt eure Glaubenssätze in Erlaubenssätze und geht auch großzügig mit euch um, wenn vielleicht mal nicht das große Ziel erreicht wird. Ja, dann vielen Dank, Frau Koch, dass Sie sich die Zeit für unser Gespräch genommen haben.